Moin, liebe Fußballfans, zu einer neuen Ausgabe von Deichkicker. Eine aufregende Woche liegt hinter Kickers Emden. Am Mittwoch holte man im Derby in Delmhorst ein 3:3 nach einem 0:2 Rückstand. Am Samstag gab es erneut ein Unentschieden 1:1 gegen die U23 von Hannover 96. In beiden Spielen kassierte man spät noch den Ausgleich und kommt damit in der Tabelle nicht so richtig vom Fleck. Aus beiden Spielen kann man sowohl positive wie auch negative Dinge herausziehen. Moin, Carmen.
Hi, Christian.
Gute Einleitung, ne? Wie blickst du denn auf die Woche zurück? Sie begann ja mit einem Pokalsieg in Drochtersen. Wenn man so will, blieb Kickers in dieser englischen Woche also ungeschlagen.
Ja, also vom Ding her, wir können es ja mal zusammenfassen. Mhm. Drochtersen, du hattest einen eiskalten Schröder, vieles zusammengelaufen. Klar, defensiv, noch immer nicht alles super stabil gewesen, aber dennoch ein hochverdienter Sieg am Ende und das Weiterkommen im Pokal. Dann hatte man das Derby in Delmenhorst, war am Ende das Spektakel, was es eigentlich auch versprochen hat.
Das ist so.
In der aktuellen Phase. Ja, ein super Comeback nach 0:2. Kickers das Spiel eigentlich noch gedreht, am Ende einen Sonntagsschuss kassiert. Ja, einen Punkt mitgenommen gegen Delmenhorst und jetzt gegen die 96 Reserve spielerisch super starkes Spiel gemacht. Hab mit Björn Lindemann, mit dem Trainer nochmal kurz gesprochen, auch mit dem Henning Riesemann gesprochen. Beide waren der Ansicht, dass es eins, wenn nicht sogar das stärkste Saisonspiel bis dato war.
Fand ich auch.
Ja, sehe ich ähnlich. Am Ende bisschen bitter, dass man dann noch über den Elfer den Ausgleich kassiert hat. Trotzdem, was hängen bleibt und wovon das Spiel gegen 96 jetzt auch gezeugt hat, war, es war mehr Struktur drin, mehr defensive Stabilität, ein bisschen weniger Spektakel dafür. Und ich glaube, dass sich so langsam auch punktetechnisch dann ein Aufwärtstrend bei Kickers sichtbar machen wird. Mhm.
Ja, hat mir gut gefallen, das Spiel gegen Hannover. Viel besser als das in Delmenhorst. Wir sprechen da gleich noch ein bisschen detailliert darüber, aber wo du gerade den Namen Henning Rieselmann ins Gespräch bringst, du hast ja letzte Woche auch noch was veröffentlicht nach einem Gespräch mit ihm und ich bin das auch auf der Tribüne oder im Umfeld tatsächlich häufiger mal gefragt worden, so ohne dass die Insights haben oder sowas, so wie geduldig ist er denn? Das ist ja eigentlich ein Fehlstart. Und ich denke dann, ja, aber es sind noch erst 6 Spiele rum. Und man sieht doch, in welche Richtung das geht. Also ich habe das Gefühl, die sind komplett geduldig und
ja, also ich würde es auch raushauen, wenn es anders wäre.
Ja.
Aber ich werde es auch ganz häufig gefragt. Und was meinst du, wie viel Geduld hat der Riesemann dann noch? Aktuell, ich sag sehr viel.
Ja.
Und er ist auch mit der Mannschaft, wie sie bisher performt, sich zeigt, in weiten Teilen echt zufrieden. Also er sieht, dass da viel drin steckt, dass man noch am Anfang steht, betont immer wieder, ja, es ist eine Übergangssaison, es ist ein Prozess, es braucht alles seine Zeit. Sagt aber auch auf der anderen Seite, wir haben dieses Potenzial innerhalb der Mannschaft und wenn wir das abrufen, dann wird man noch sehr viel Freude an dieser Mannschaft haben.
Mhm.
Ich sehe es ähnlich. Also von Ungeduld unterschreibe ich mit Enning so aus allen Gesprächen, die ich bisher geführt habe, ist da absolut überhaupt nichts erkennbar und das ist schon so, wie es auch nach außen hin dargestellt wird, dass der Mannschaft einfach die Zeit eingeräumt wird, um sich zu finden, um dann in allen Mannschaftsteilen auch die Leistung abrufen zu können, die sie auf dem Papier eigentlich abrufen können müssten, weil sie ist in allen Mannschaftsteilen stark aufgestellt.
Ja.
Das Einzige, was jetzt noch fehlt, 6 Spiele, 6 Punkte, ja, war viel defensiv, was man kassiert hat. Allein in der Liga 19 Gegentreffer, über 3 Stück im Schnitt. Aber auch jetzt, wie gesagt, nochmal, um auf das Hannover-Spiel zurückzukommen, es tut sich was.
Ja.
Auch personell tut sich was. Viele verletzte Spieler kommen zurück. Da wird es auch noch mal mehr Stabilität geben. Und deshalb, ich habe auch noch mal mit Rieselmann, also wir nehmen jetzt am Montag auf, morgen am Dienstag, also für euch rückblickend, ist dann der Deadline Day schon durch. Auf dem Transfermarkt will Kickers nicht noch mal nachlegen. Die werden es einfach so belassen, wie es jetzt ist, weil sie eben einfach auch sehen, wir haben die Spieler, wir sind gut aufgestellt. Und jetzt kommt es darauf an, dass man die Ergebnisse dann halt auch einfährt.
Genau, rein tabellarisch sind 6 Spiele, 6 Punkte, nur ein Sieg, 15 zu 19 Tore. Die Gegentore, wir hatten das in der letzten Sendung auch besprochen, natürlich für das Regionalliganiveau viel zu leicht gefallen. Das hat man selten so gesehen, auch nicht von Mannschaften, die unten drin standen. Das muss man natürlich dringend abstellen, aber ich glaube, man hat die richtigen Schlüsse gezogen. Und das Hannover-Spiel gesehen hat, spielt jetzt Bremer SV in Bremen. Allzu lange darf es natürlich auch nicht weitergehen, sonst gucken die jungen Spieler vielleicht auch mal auf die Tabelle. So denke ich so. Irgendwann müssen sie sich mal belohnen für solche Spiele und eine Führung, selbst wenn es unverdient ist, irgendwie über die Zeit bringen, weil immer nur mit Unentschieden kommt es ja auch nicht weiter. Das wissen wir ja alle auch, wenn es natürlich jeder, der das Spiel gesehen hat, weiß, dass die auf dem richtigen Weg sind, ne? Komplett. Ja. Nur, wie gesagt, irgendwann muss man mal loslegen damit. Wo wir gerade bei den Namen auch sind, wer nochmal sehen möchte, ob Henning Rieselmann, Björn Lindemann oder Nils Jansen es auf dem Platz auch selber drauf haben und nicht nur über Spieler sprechen können, der kann am Donnerstag mal um 19 Uhr nach Lokwart kommen. Im Rahmen der Sportwoche findet dann nämlich ein schönes Spiel statt.
Von euch organisiert.
Von unserem Podcast Toddy und Chris gegen eine FC Lokwart-Auswahl. Und wir haben ganz viele tolle Spieler aus der Region von ganz vielen Vereinen dabei. Ganz viele bekannte Namen. Tilko Burkhoff, früher selber ja mit Kickers hochgespielt, über Mike Ehten, Thorsten Ehm und so weiter. Und die drei erwähnten von Kickers sind halt auch dabei. Und dann schauen wir mal.
Jetzt schauen wir mal, was der Henning da nochmal auspackt.
Wir sind gespannt.
Linde zockt ja sowieso noch aktiv.
Ja, stimmt. Ü40, Mannschaft von Jeddelo war das, ne?
Genau.
Letztens in Berlin, ja. Gucken wir uns an. Eintritt ist frei, es liegen so Spendenboxen rum, da kann jeder ein bisschen reintun für einen guten Zweck. Bratwurst gibt's, Pommes und Bier. Ja, und dann schauen wir mal. Das nur mal kurz zwischendurch. Ist vielleicht auch mal interessant. Lass uns mal mit dem Derby beginnen. Für Ki Riebau, den Atlas-Trainer, das Heimspiel der Heimspiele. Und wir haben uns auch schon sehr drauf gefreut, auf die ganze Atmosphäre. Flutlicht, Mittwochabends. War es jetzt so aus deiner Sicht auch so geil wie im Vorfeld erhofft?
Ach, ich glaube, man muss das immer ein bisschen differenziert betrachten. Für den entweder neutralen Zuschauer oder auch den Fan, den außeraktiven Fanszene. Ich glaube, es war ein geiles Spiel zum Gucken, im Endeffekt, weil viele Tore passiert sind. Okay. Es war viel los, es war alles dabei, was dabei sein konnte.
Stimmt.
Es war schon sehr wild, ne? Also muss schon sagen, Gegentreffer, auch wie sie gefallen sind, das sind Dinger, die waren zu einfach, das muss Kicker sich ankreiden. Dennoch haben sie dann ein gutes Comeback gestartet, dann in der zweiten Halbzeit, am Ende hast du dann nochmal ein Traumtor von Delmhorst dabei gehabt. Ja, im Endeffekt war es das erwartete Spektakel, sagen wir so.
Schon, ne? Rudelbildung, verschossener Elfer, Platzverweis, 6 Treffer, das Kickers Comeback, vor allem angetrieben von Luke Ihorst, über den enorm viel lief, der sich aber auch danach super geärgert hat über den verschossenen Elfer und darüber, dass sie die 3-2-Führung nicht durchgebracht haben. Also es war wirklich alles drin. 2160 Zuschauer. Beide Fanblöcke haben ordentlich Stimmung, weil ich stand nun da in der Ecke vor dem Kickers-Block an der Seite. Die haben auch wieder 90 Minuten durchgetrommelt und Lieder gesungen, die man auf dem Heimweg dann noch irgendwie als Ohrwurm hatte, haben musste. Also atmosphärisch war es nicht schlecht, ne?
Ja, also ich glaube, am Ende konnte Delmhorst ein bisschen mehr mit dem Punkt leben. Man hat es dann schon in den Gesichtern von den Spielern gesehen, so ein bisschen die Enttäuschung darüber, dass man das Derby dann letztlich nicht gezogen hat nach so einem Comeback.
Ja, und Delmhorst auch, die haben ja 2-0 geführt. Da dachte ich, die wären noch ein bisschen enttäuschter. Aber die waren eher so auch stolz, ne, dass der Verein da ist, dass man so ein Heimspiel machen kann auf die Leistung der Truppe. Die haben stark gespielt, zwischenzeitlich auch verdient 2-0 geführt. Ne?
Ja.
Wenn wir mal das Spiel durchgehen, Kickers ist ja ganz gut ins Spiel gekommen. Dann gab es diesen verschossenen Elfer von Ihorst, den der Torwart relativ leicht halten konnte. Das ist immer so, wenn er in die Ecke geht, dann sollte er ihn haben. Das war so. Zur Aufstellung vielleicht noch kurz Warnken, saß ein Rotsperre ab, Bent Andresen hatte sich eine leichte Muskelverletzung im Spiel davor zugezogen, Ticher war rechts hinten dabei und Najar im defensiven Mittelfeld, Lindemann setzte erneut auf Viererkette, aber dann übernahm doch schon Delmhorst nach und nach, ne? Es lief mehr so in die Richtung, wie sie das Spiel haben wollten, mit vielen Zweikämpfen, wenig Spielfluss, auch mal mit hohen Bällen, haben aber auch zwischendurch den Ball immer mal gut laufen lassen, haben Kicker schon ziemlich vor Probleme gestellt. Man, die gucken ja auch die Videos von den Spielen vorher und haben das gut analysiert anscheinend. Wie so oft bei Kickers auch, wie so oft, ja, es sind erst 6 Spiele, aber sie kriegen 2 Tore in relativ kurzen Abstand. Mhm. Das hat sich auch immer mal wiederholt. Die Tore recht einfach und auch manchmal so direkt das zweite hinterher, wodurch du noch ein größeres Problem hast. So. Und es ging irgendwie auch klar. Oder wie hast du das dann gesehen? Bis Kickers kurz vor der Pause noch einen Anschlusstreffer, einen ganz wichtigen, erzielen konnte.
Ja, ich hab's eh nicht gesehen. Dennoch, ich habe so ein bisschen gefühlt, zur Pause, dachte ich, oh, ich weiß nicht, ob sie diesmal zurückkommen. So, obwohl man bei Kickers ja eigentlich immer damit rechnen muss, weil sie einfach diese Offensivstärke haben. So. Aber ich weiß nicht, ob sie nach diesem Doppelschlag, nach dem 0-2, dann wirklich auch so zurückkommen. Haben sie dann gemacht und eindrucksvoll dann auch bewiesen, dass sie so ein Spiel dann auch nochmal drehen können. Ist auch ein Derby gewesen, da ist sowieso alles möglich im Endeffekt. Aber ja, am Ende war es trotzdem so, dass man aus dem Spiel halt einen Punkt mitgenommen hat und ja, man sich ein bisschen mehr erhofft hat.
Ja, Fagerström und Rohwedder hatten Delmhorst in Führung gebracht, die eine tolle erste Halbzeit gespielt haben. Kickers konnte dann durch Ihorst ausgleichen. Ich glaube, 45+3 war schon. Schuss von Theo Schröder wurde erst geblockt und Ihorst grätschte dann unter die Unterkante der Latte. In der Halbzeit kam Matitjan für Stepanzew, aber auch da, wer drauf gewartet hatte, dass jetzt direkt die Aufholjagd von Kickers losgeht, dass sie Delmhorst unter Druck setzen, der sah sich aber getäuscht, weil erst kam Delmhorst überraschenderweise gut in die Partie und zeigte auch, dass sie eigentlich eher so aufs dritte Tor aus sind, als die Führung zu verteidigen. Ne? Hat mich ein bisschen überrascht.
Da war Petzold dann auch zur Stelle.
Ja, hat gut gehalten. Mhm. In beiden Spielen jetzt übrigens. Also klar ansteigende Form. Ist ja auch ein klasse Torwart. Bisschen Probleme gab in den ersten Spielen zwischendurch. Wenn dann die ganze Zeit die Bälle um die Ohren fliegen, ist glaube ich auch nicht so schön. Für so jemanden, der auch so ehrgeizig ist. Genau, Rassmann war es, der vor Petzold auftauchte. Der hätte reinstehen müssen. Atlas war näher am 3-1, aber Kickers, die Qualität haben sie auch, aus dem Nichts, individuelle Klasse vorne ist groß, Ihorst setzte Tjaden in Szene, der sich behauptete und aus recht spitzen Winkel zum 2-2 einschoss, in der Folge kam Kickers plötzlich besser in die Partie, gewann mehr Zweikämpfe, hatte auch Standardsituationen, Kojic Schuss ging noch knapp drüber in der 73. Dann schlug Torjäger Ihorst erneut zu, machte schon sein 6. Saisontor, setzte sich an der Strafraumkante gekonnt durch und ja, traf zum 3-2, 79. Sprach einiges für einen Auswärtssieg, wenn man es nicht besser wüsste und die Spiele davor gesehen hätte, ne? Was hast du für ein Gefühl, ganz ehrlich? Hast du gedacht, so wenn die jetzt einen hohen Ball nach dem anderen reinjagen, könnte es nochmal eng werden? Oder hast du diesmal schon gedacht, so diesmal müssen sie es schaffen?
Na, als sie das Spiel gedreht haben, habe ich gedacht, dass sie es über die Zeit kriegen.
Ja. Hatte ich auch, aber ja.
Es war ja auch ein Brett von Tor dann halt kurz vor Schluss.
Genau, ne, vorher wieder ein wichtiges Kopfballduell im Strafraum verloren, aber der Ball kam dann zu Milinewski.
Der da auch sehr blank stand, nochmal mit der Brust abtropfen, Volley reinfetzen, das Ding, muss man dazu sagen. Trotzdem ein unfassbares Ding. Tor gewesen.
Oben in Winkel. Und da habe ich auch tatsächlich zum ersten Mal gedacht, Fabi Herbst fehlte bei diesen hohen Bällen. Der kann solche mal ganz gut rausköpfen. Also sie haben auch Gegentore mit ihm bekommen, so meine ich das nicht. Aber gerade bei diesen Abwehrschlachten war er immer ein Turm da hinten. So, also, aber
Riesemann hat es nach dem Spiel auch angesprochen.
Ja, ach so, okay.
Ist auch jemand, der
schon, ne?
Ja, gerade bei Standardsituationen, hohen Bällen, merkt man schon, dass er da natürlich auch eine Bank ist.
Mhm. Wir können so rüberspringen zum Hannover-Spiel, wenn wir gerade dabei sind, die Spiele zu analysieren. Also gegen Atlas nochmal kurz, wie gesagt, Ihorst war richtig sauer. Einige natürlich auch, haben aber auch versucht, so das Positive rauszunehmen, ne? 2-0 in Delmhorst aufzuholen, die davor auch eine tolle Saison gespielt, also einen tollen Saisonstart hatten. Ist ja auch nicht selbstverständlich, musst du auch erstmal hinkriegen. Aber die sind dann ja auch euphorisiert, also das hat Kickers dann schon stark gemacht, ja, leider nicht belohnt. Dradei, so eine Mischung, aber so ist es ja bei fast jedem Spiel. Man kann was Positives rausziehen und man kann sich aber auch ärgern, weil man was hat liegen lassen. Ich finde, das spiegelt so die ersten 6 Spiele ganz gut wider, ne? Immer dieses Mischverhältnis so zwischen diesen Emotionen.
Ja, klar, aus Spielersicht, sie versuchen einfach auch immens viel, ne? Absolut. Also gerade nach vorne. Kickers schmeißt sich da auch rein, ne? Das ist, man merkt das einfach auch, der Wille und diese Spiele dann halt für sich auch zu entscheiden, das ist komplett da. Also die gesamte Moral ist auch super intakt. Mhm. Das kann man absolut gar keinem Spieler absprechen. Es ist aus Spielersicht dann natürlich immer so ein bisschen bitter, dass man dann nicht den Sieg, gerade auch einen Derby-Sieg feiern kann. Und war jetzt dann vielleicht auch ähnlich gegen Hannover, wo man sich gedacht hat, okay, eigentlich haben wir das Spiel so sehr in unserer Hand, wir ziehen das so sehr an uns, eigentlich machen wir vieles richtig, wir verteidigen erstmal richtig gut, dann haben wir richtig gute Aktionen nach vorne, viel Pech dann auch in der einen oder anderen Situation, das Ding dann kam dann spät von Ihorst dann Innenpfosten, waren aber auch andere dabei, wo ein Schröder, der da dann mal nicht, ne, den Abschluss perfekt trifft und so. Das ist dann ärgerlich, wenn man so viel rein investiert in ein Spiel und als Spieler dann auch auf dem Platz das Gefühl hat, hey, wir haben dieses Spiel komplett in der Hand, wir kriegen es auch hin über weite Strecken, dass der Gegner schon gar nicht mehr bei uns in die eigene Hälfte kommt. Und dann am Ende wieder mit einem Punkt vom Platz zu gehen, ist dann ärgerlich.
Ja. Aufstellung war die gleiche wie im Spiel davor. 1700 Zuschauer waren im Ostfriesland-Stadion. Genau, Kickers hatte so, ja, die waren eigentlich von Anfang an da und versuchten auch dominant zu sein, hatten paar Ecken, Schuss von Najjar aus der Entfernung, so kleinere Gelegenheiten. Das war halt weniger Spektakel. Zwischendurch war auch mal kurz die Luft raus, aber ich fand es halt gut. Ich mag solche Spiele ja eh lieber, wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen, als um 5-4 oder 3-3, weil du konntest sehen, sie haben eine gute Struktur, sie verteidigen aufmerksam und Hannover 2 ist ja auch nicht irgendeine Mannschaft, die sind schon stark, auch nach vorne und die haben sie komplett eigentlich so aus dem Spiel genommen, wenn man so zwischen den Zeilen gelesen hat bei der PK des Trainers, war der auch ein bisschen überrascht davon und man musste sich dem Spiel erst anpassen, weil man nicht richtig wusste, was hat Kickers hier eigentlich vor, die haben halt gedacht, die spielen wie immer. Gehen so drauf und so, aber die Räume gab es so gar nicht. Der Hannover musste sich auch erstmal zurechtfinden und überlegen, was haben die vor? Wie wollen die uns locken, Kickers? So, was kommt da noch? Die Offensive kam dann zu Beginn der zweiten Halbzeit. Da war es dann richtig stark. Da lag ein Tor einfach in der Luft. Kickers war total dominant, hatte auch torgefährliche Situationen. Schröder knapp drüber, Stepanzev links am Tor vorbei. Ihorst mit der tollen Einzelaktion, was du eben schon erwähnt hast, 59. damit links hinten an Pfosten, die Ecke da drauf, köpft Kühling, kommt nicht ganz hinter den Ball, aus 4 Metern dann rüber. Das hat die Zuschauer schon gepackt, diese Viertelstunde, weil trotzdem eine defensive Struktur da war. So, du hattest nicht immer das Gefühl, Hannover kommt, jetzt brennt's. Das war zum ersten Mal anders in dieser Saison bei mir, wie ich so aufs Spiel geguckt habe.
Ja, diese schnellen Umschaltmomente dann im Gegenzug, ganz gut verteidigt.
Ja, stimmt, das kommt dazu noch, ja. Rote Karte, ich weiß nicht, ob sie dann nachher wirklich geholfen hat, aber es gab eine, Karl Steinmann soll wohl berechtigt gewesen sein, vor der Emler Trainerbank trat er gegen Mengott nach.
Ja, ich habe es mir nochmal angeguckt.
War klar, ne? Ja. Kickers drückte weiter, Mengott hatte dann selber noch eine Chance, hatte ein paar gute Szenen, kam als Linksverteidiger rein zur Pause. Über die linke Seite mit seinem schnellen Antritt brachte er da gefährliche Bälle rein. Kurz darauf fiel dann das überfällige 1-0 durch Miyamoto. Hast du dir nochmal angeguckt?
Ja, weißt du, was ich daran so geil finde im Nachgang, wenn man sich das anguckt? Also klar, das war jetzt wieder ein absolut wildes Tor. So, er flankt den rein, dann der Abwehrspieler da irgendwie halt mit dem Kopf hin und dann.
Alle schrien Hand übrigens im Stadion.
Genau, und dann macht der, da komme ich gleich noch drauf zurück. Okay. Dann macht der Torhüter da den Flutschfinger irgendwie kompletten Aussetzer auch gehabt in dem Moment.
Absolut.
Witzig war dann eben ein bisschen zu sehen. Ihorst dreht sich schon, weg aus der Situation raus, reklamiert Handspiel. Ja. Dadurch drehen sich dann auch Matitjaden und Theo Schröder auch weg aus der Situation. Weil sie ist da so ein bisschen Kojic, vielleicht der Einzige, der dann bis auf Miyamoto schnell realisiert hat, hey, das Ding ist jetzt irgendwie im Kasten drin. Auf einmal drehen sich alle um, jubeln. Und ich weiß wirklich, ich musste mal fragen, ob so ein E-Horse überhaupt dieses Tor in seiner Entstehung dann auf dem Platz gesehen hat oder so, weil alle eigentlich mit was anderem beschäftigt waren, dann Handspiel zu reklamieren.
Ja,
ja, wild.
Irre. Ich bin ganz ehrlich, ich habe es auch nicht gesehen in live. Ich hatte nach dem Hand gerufen, aber der rollte weiter, gab keinen Pfiff, habe mich kurz zur Seite gedreht und auf einmal hörte ich Jubel und sah Miyamoto jubeln und ich dachte, was ist los? Und dann habe ich im Livestream der OZ-Kollegen, Ingo Poppen hatte das an, dann war irgendwie so 20 Sekunden Zeit verzögert und dann habe ich da von hinten mit drauf gelurrt und erst gesehen, hä? Also nach dem ging es noch weiter, der Torwart greift auch noch vorbei, komplett Slapstick. So ein Tor kann eigentlich nicht fallen. Mich hat es krass gefreut für Miyamoto, der ein super Spiel gemacht hat für mich.
Ja.
Der beste Feldspieler auf der Seite.
Fand ihn schon in den letzten Spielen extrem gut.
Hatten wir auch schon erwähnt, ne, was er der Mannschaft bringt.
Ja, er ist für mich einfach auch jemand, der ist irgendwo auch ein Instinktfußballer.
Genau.
Ist einer, der ganz, ganz wenig Zeit braucht, um zu schalten. Der erkennt ganz viel, ganz schnell.
Der ist in jeder Aktion drin, sofort, ne? Defensiv wie offensiv. Der schaltet im Kopf ganz schnell um.
Ja.
Bringt der Mannschaft enorm viel. Ist auch so ein Führungsspielertyp durch seinen Einsatz einfach auch. Auch viele gute Offensivaktionen gehabt. Und ich weiß gar nicht, wurde es ihm gegeben oder war es ein Eigentor offiziell? Das müssen wir nochmal nachgucken, aber er kann sich ja drüber freuen, war ja auf jeden Fall eine coole Aktion. Danach waren allerdings die Offensivaktionen bei Kickers und dann kommen wir dazu, warum es unentschieden ausgegangen ist. Zu unpräzise, haben die Überzahl halt überhaupt nicht ausgenutzt, dann danach in keiner Phase. Im Gegenteil, die Gäste kamen dann zum Ausgleichstreffer, wenn auch glücklich, letztendlich unverdient. Ich glaube, darüber waren sich dann alle einig, aber darum geht es ja auch nicht immer. Hast du dir auch vorhin nochmal angeguckt?
Mhm.
Darf Kühling nicht vorbeilassen, ne?
Ja, klar. Man muss aber sagen, Kühling ist ein super junger Abwehrspieler, der super weit ist für sein Alter.
Ich auch. Ja.
Der macht da hinten einen Top-Job.
Ja.
So, und individuelle Fehler oder mal Kleinigkeiten, die passieren immer in einem Spiel, in einem Saisonverlauf, die passieren auch so gut wie jedem Spieler. Klar versucht man das immer alles zu minimieren. Ja, er war eigentlich schon vor ihm und darf ihn da dann nicht vorbeilassen. Am Ende gibt's einen Elfmeter. Ganz schwierig auch im Stream zu sehen, das Ding.
Zupfer war oben, bald nichts, ne?
Nee, also oben glaube ich nicht, dass er deshalb, wird irgendeinen Kontakt unten gesehen haben.
Ja. Er stand relativ nah dran. Wir müssen ihm das einfach mal glauben. Ich weiß nicht, ob man sich da groß beschwert wurde. Letztendlich gab es ja den Elfer und wurde dann verwandelt in der 93. Petzold noch mit einer Superparade gegen Hussa. Sonst hätte man das Ding sogar noch ganz verloren.
Ja.
Also. Ja, Kickers halt in dieser Phase passiv, ungeordnet. Danach alle so ein bisschen unzufrieden und ernüchternd, weil sie wussten, sie haben es so selber verbockt.
Ja, es waren so die letzten 10 Minuten der Partie.
Ja, genau, schade, ja. Hätten wirklich einen Sieg verdient, glaube ich, fand es ein richtig gutes Spiel von Kickers. So mit dieser Struktur und allem, da kann man gut mit weitermachen. Ich glaube, die Spieler fühlten sich auch wohl auf dem Platz. Haben eh Bock zu zocken miteinander. Und genau, Kühling auch beeindruckend, auch in letzten Spielen, wenn er mal falsch stand oder einen Fehler hatte im Aufbauspiel oder so, ist er, glaube ich, recht resistent. Er hakt da schnell ab und macht schnell weiter und spielt sein Part durch. Sonst würde Linde ihn ja auch viel eher auswechseln. Bei so Jungen kann das ja passieren, dass sie sich einen Kopf machen, weißt du? Und dann nimmst du die vielleicht mal zur Pause lieber raus, um sie zu schützen vor sich selbst auch. Aber das passiert nicht. Das spricht ja auch von der mentalen Stärke von dem Jungen. Darum mache ich mir gar keinen Kopf, dass der nächste Mal einfach wieder spielt und wieder eine gute Leistung bringen wird. Das ist ein tolles Talent. Ich bin gespannt, wie er sich über die Saison entwickelt, wie bei vielen anderen Spielern.
Ja. Was denkst du, was jetzt so dieses klare 1-0-Sieg, der wäre jetzt nochmal sehr, sehr gut gewesen in dieser Phase für Kickers Emden. Jetzt ist es 1-1, es ist jetzt nicht das riesengroße Spektakel, ist nicht so wild gewesen wie Spiele davor. Glaubst du, das war jetzt auch mal ein wichtiges Spiel, nicht die Menge an Gegentoren zu kassieren mit Blick auf das Auswärtsspiel in Bremen, jetzt auch auf die nächsten Partien, die jetzt noch kommen?
Dann kommt Jeddelo den Samstagabend drauf. Das könnte ein ganz entscheidendes Spiel gewesen sein für den Verlauf der Saison, weil man zum ersten Mal wirklich diese Struktur hatte, ein Gefühl der Sicherheit da hinten, dass sie als Team aufmerksam verteidigt haben. Die waren irgendwie wacher und mehr da gegen, wie gesagt, guten Gegner. Das sah nicht so aus, aber das lag auch an Kickers. Hannover ist sonst stärker. Und wenn man das so beibehält, wird man Bremen und Jeddelo, glaube ich, schlagen. Und dann mal in so einen Flow kommen. Das ist ja ganz wichtig, dass du so ein Selbstvertrauen bekommst, mal so eine Selbstverständlichkeit rein. Und dann könnte die Mannschaft wirklich ins Laufen kommen und besser werden. Nur die müssen natürlich irgendwann kommen.
Mhm. Qualität ist auf allen Ebenen da.
Komplett, doppelt.
Ist es komplett da. Ich bin echt gespannt. Also wenn Kickers das schafft, in dieser Saison mal so einen Lauf zu starten, also auch ist es jetzt früh, klar, werden sie es hinbekommen. Es ist jetzt früh. Ich bin immer ein Fan davon, so nach 10, 12 Spieltagen mal einen Kassensturz zu machen. Jetzt haben wir,
ganz genau.
Sechs Spiele. Also für mich ganz spannend zu sehen, ob dann vielleicht das Auswärtsspiel in Bremen beim Bremer SV dann vielleicht die Möglichkeit ist, so eine erste Serie dann irgendwie zu starten. Glaub, dass das schon ganz wichtig wäre für die Mannschaft, für die Spieler, auch für die Entwicklung, die irgendwo auch schon stattgefunden hat.
Ja.
Viel passiert von Systemumstellungen, die man eingehen musste auch. Denn er hätte lieber eine Dreierkette gespielt, ist dann auf eine Viererkette gegangen. Abstimmungsfehler, die immer wieder da waren. Positionen, die nicht immer übernommen wurden. Es ist auch immer, gerade bei diesen Umschaltmomenten hast du es halt gesehen. Oder bei den langen Bällen, die dann kamen. Auch von außen, wenn mal dann schneller Umschaltmoment, die Bälle von außen rein, war in der zentralen Defensive war dann auch häufiger mal eine große Lücke zu sehen. Mhm. Und wenn sie das jetzt abgestellt bekommen, wonach das Spiel jetzt erstmal ausgesehen hat, dass man da Struktur reinbekommen hat, dass man nicht diesen, ich sag jetzt mal, Hurra-Fußball ist immer so negativ behaftet, ne? Aber dass man da ein bisschen von wegkommt, ein bisschen weniger Spektakel dafür. Ja, Spiele ein bisschen Konstanz reinbekommt einfach, dann glaube ich schon, dass Kickers da auch punktetechnisch in den nächsten 5, 6 Spielen ordentlich was holen kann.
Ja, wird dann nachher auch natürlich interessant sein, wie spielt man gegen Teams, die spielerisch limitierter sind, die einfacher spielen, wie Eimsbüttel, Delmenhorst, ne? So Hamburg 2, Hannover 2, das sind immer Mannschaften, die auch zocken wollen, dann spielst du wieder anders. Das ist dann auch wieder was, wo ich gern drauf achte und mal guck, lassen sie sich dann abkochen, können sie das mitgehen, aber mal ein bisschen dreckig auch mal, die sind ja sehr lieb. Machen Delmenhorst hätte ich mir auch das ein oder andere taktische Foul mal gewünscht, um so einen Spielfluss dann auch zu unterbinden, weißt du, und zu zeigen, wir sind körperlich auch da. Solche, das wird dann gehen, so Spiele wie in Bremen, die werden das zeigen. Die geben wieder andere Aufschlüsse, weißt du? So, da gucke ich gerne nach. Bin aber sehr gespannt drauf. Bremen auch nicht gut gestartet, ne? Tabellenplatz 14, 5 Punkte aus 6 Spielen. Letztes Jahr die Überraschungsmannschaft der Saison mit Jeddelo zusammen. Natürlich ein klasse, erfahrenen Trainer mit Ralf Vogt.
Super Arbeit geleistet.
So, die werden das wieder hinkriegen. Haben auch 2-0 weggegeben gegen Schöning zu Hause, 2-2 noch. Also, die werden sich ja auch gegen Kickers mal so ein Zeichen setzen wollen und dann mit einem Heimsieg so langsam unten rauskommen. Und es ist noch eine Rechnung offen aus der vergangenen Rückrunde. Da gab es noch einen schönen Kickerslauf, da mal so 0-4 zwischendurch. Ich glaube, 4 Tore in der zweiten Halbzeit. Gut, es sind nicht mehr viele Kickerspieler da, die da die Rechnung begleichen wollen werden, aber ja, Petzold zum Beispiel oder Manke sind ja noch.
Bremer SV auch einige Abgänge zu verkraften gehabt, muss man dazu sagen.
Der Top-Stürmer, der ist so, glaube ich, nach Holland gegangen. Fenlo oder wer das war. Wird ein interessantes, wird es ein wichtiges Spiel, glaubst du? Wichtigstes Spiel bisher in der Saison?
Ja, ich denke schon.
Ja, ne?
Also ich glaube, dass da auf jeden Fall was zu holen gibt, dass man da den Dreier ziehen will, auch irgendwo muss. So mit der mit der Qualität, die man einfach hat, ne, muss da jetzt die Punkte ziehen. Du musst da dann auch mal einen Lauf starten, mal mehrere Spiele dabei haben, wo du die Sicherheit auf deiner Seite einfach hast, ey, wir gewinnen dieses Spiel auch. Dass du es im Spiel schon merkst, wir gewinnen dieses Spiel. Das ist so ein bisschen das, was vielleicht noch ein bisschen fehlt bei den ganzen wilden Spielen, die jetzt einfach auch dabei waren. Dennoch waren ja auch gute Spiele dabei, die man dann letztlich für sich entscheiden konnte. Das Pokalspiel in Drochtersen als Beispiel, auch ein super wichtiges Spiel für Kickers gewesen, wo man gedacht hat, okay, vielleicht ne, kriegen sie es dann jetzt auch auf das nächste Ligaspiel wieder übertragen. Hat dann noch nicht ganz funktioniert. Ich gehe aber davon aus, dass Kickers sich, je mehr Zeit vergeht, schon stabilisieren wird und dann auch nochmal ja, punktetechnisch da ordentlich nachlegen kann. Ja, vielleicht mal im Mittelfeld ans obere Drittel dann rankommen. Es ist ja auch noch alles sehr eng beieinander. Ja, und vom Ding her ist es eine Mannschaft, von der Qualität innerhalb der Mannschaft ist es schon so, da, und das habe ich auch gesagt, dass ein Platz unter den ersten 5, 3 bis 5 habe ich gesagt, wär drin mit der Qualität in der Mannschaft. Nach einem riesen Umbruch bleibe ich trotzdem dabei, dass für mich, ne, da ganz nach oben hin, stand für mich zumindest vor der Saison auch fest, ist ganz nach oben hin, dass dafür nicht reichen wird, weil der Umbruch einfach zu, und absolut, du hast diese absolut. Findungsphase.
Ja.
Und das sind dann auch dann Punkte, die dir hinten raus dann fehlen.
Absolut, nee, das ist schon zu weit weg und ich glaube, darum geht es dieses Jahr auch gar nicht so, das wäre auch zu viel Druck. Diese Nein,
darum geht es gar nicht, es geht darum, dass du natürlich mit der Mannschaft, die du zusammengestellt hast und mit der Qualität, die da drin ist, dass du nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben solltest.
Genau.
Und dann guckst, was nach oben hin geht.
Ja.
Wie weit da man ja auch im oberen Drittel eine Rolle spielen kann, auch wenn es nicht ganz oben ist.
Diese defensive Stabilität darf halt auch keine Eintagsfliege sein. So Drochtersen war auch noch ein bisschen im alten Stil gespielt, die hatten auch noch genug Chancen, Petz war halt auch ein Sahnetag. Wie gesagt, auf diesem Spiel gegen Hannover, da muss man unbedingt drauf aufbauen und das muss man gegen Bremen dann und die nächsten Spiele wieder an den Tag legen. So diese Aufmerksamkeit, diese Struktur, das ist die Basis nachher für das Offensivspiel. Vorne werden die immer durchkommen.
Ja.
Sind zu gut. Das ist so. Und es kommen auch noch Spieler zurück. Transfermarkt, können wir da was zu sagen? Gibt es noch? Meinst du, da passiert noch irgendwas?
Ja, habe ich schon.
Ach, hast,
ich,
schon, ne? Hast du vorhin gesagt.
Angesprochen.
Ist,
also,
ist durch, ist, weil die verletzt noch wiederkommen.
Das Ding ist durch. Riesemann sagt, wir sehen da gerade jetzt zum aktuellen Zeitpunkt keinen Nachholbedarf. Also da wird nichts nachverpflichtet.
Ja.
Kann natürlich immer mal sein, ne, wenn du Ausfälle hast, dass vereinslose Spieler kannst du immer verpflichten.
Ja, stimmt.
Aber zum aktuellen Zeitpunkt, so wie ich das jetzt alles mitbekommen habe, klar waren an der einen oder anderen Stelle immer wieder Überlegungen da, gerade nach den Ausfällen, machen wir noch was auf der 6 oder ein IV vielleicht. Aber jetzt ist man zu dem Entschluss gekommen, dass man den Kader so belässt, wie er ist. Und also jetzt auf jeden Fall erstmal und den Spielern das Vertrauen schenken möchte, die da sind.
Ja.
Und du hast es ja angesprochen, es kommen einige zurück.
Einige sind auch schon wieder zurück.
Genau.
So Benjamins hat ein paar
Benjamins ist
Einsätze.
Wieder da, Mengott ist wieder da.
Plechati war im Kader.
Plechati ist jetzt im Kader gewesen. Bent Andresen und Fabi Herbst, die sind so ins Lauftraining wieder eingestiegen.
Oh ja. Ja, guck.
Janis Warnken war jetzt 2 Spiele rot gesperrt, der kommt ohnehin zurück.
Ja.
Also, ja, der Kader, der ist jetzt, also die Spieltagskader, da ist jetzt wieder ordentlich was drin. Damit kann man arbeiten.
Das passt, ist eigentlich nur Toray, der noch länger draußen ist. Wie es steht zum Djokovic? Der hat sich schon wieder mit warm gemacht vor dem Spiel, habe ich gesehen.
Ja, der Djokovic, da müsste ich auch mal nachhaken, wie es da aussieht.
Schulterverletzung, tricky bei Toyota, ne?
Ja.
Aber,
hat schon länger gedauert. Maike Ickwe wird dann auch irgendwann nächsten Wochen wieder ins Training einsteigen, denke ich. Und dann, das sind ja eigentlich schon alle, ne?
Ja.
Toray ist, glaube ich, sieht relativ gut aus, ist wohl doch keine Schambeinentzündung, so wie ich es jetzt gehört habe. Also könnte er eigentlich auch in ein paar Wochen, denke ich mal, wieder vernünftig am Start sein.
Zum Zweikampf in der Regionalliga zwischen Oldenburg und Drochtersen. Können wir noch mal kurz drauf gucken. Oldenburg grüßt von der Tabellenspitze 16 Punkte, Drochtersen 9. 7 hinten ist schon ein Brett. In der Rückrunde gibt es noch ein direktes Duell. Klar ist die Saison noch lang, aber der Start ist schon ein Statement von Oldenburg, oder?
Ja, klar.
Jetzt auch mit den Ergebnissen 7-3.
Jetzt auch das 7-3. boah, da war schon einiges dabei. Er muss hier die Tore mal reinziehen, ja, ja. Da waren schon ein paar Traumtore auch wieder dabei. War ja auch ein Comeback, ne? Jo. Lagen zurück.
Ja, gegen Eimsbüttel.
Aber ja, ich habe es von Anfang an gesagt, für mich VfB Oldenburg ganz klarer Favorit auf die Meisterschaft. Klar, ja. Wir haben alle Drochters und Assel auf dem Zettel gehabt, ja. Die den Saisonstart verpatzt haben, kann man schon so sagen, wenn man den Angriff auf die Meisterschaft startet.
Bei den Ansprüchen.
Jetzt, genau, bei den Ansprüchen. Haben jetzt einen wichtigen Dreier eingefahren. Beim VfB Lübeck.
Ja, die jetzt Tabellenletzter sind. Genau, punktgleich mit Oldenburg ist Weiche Flensburg. Zwei dahinter Schöning.
Ja, Schöning ist noch so ein bisschen, ich glaube, die sind ganz happy, dass sie am Anfang diese Punkte geholt haben, hatten auch vergleichsweise, ist ja auch immer blöd, das zu sagen, vergleichsweise ein einfacheres Auftaktprogramm, aber im Endeffekt sagt jetzt wieder jeder, in dieser Liga kann jeder jeden schlagen, ne? Aber haben die Punkte gut geholt zum Saisonstart. Und natürlich überraschend, dass sie nach 6 Spieltagen da jetzt 2 Punkte hinter dem VfB, 2 Punkte hinter Flensburg auf Rang 3 rangieren.
Ja, jetzt nur 4, ja, Entschuldigung.
Weiche Flensburg, niemand so richtig auf dem Zettel gehabt vor der Saison, wobei die ein oder anderen Trainer, wenn man sich mit denen unterhalten hat,
gute Leute,
schon gesagt haben, Weiche Flensburg ist auch ein Faktor.
Ja,
sieht man jetzt auch ganz gut in den Spielen. Bin gespannt, wie konstant sie das halten können, was sie bisher auf den Platz bringen.
Letztes Jahr haben auch alle darauf gewartet, dass Jeddelo und Bremer SV einbrechen. Gut, am Titelkampf sind sie natürlich irgendwann weggebrochen, das konnten die nicht halten, aber gibt immer so Mannschaften, die das mal durchhalten können. Bin gespannt. Hannover 2, 11 Punkte, jetzt Vierter. Jeddelo Vorletzter, wollte ich noch sagen, 4 Punkte erst. Müssen jetzt langsam aus den Feierlichkeiten rauskommen, ergebnistechnisch. haben ja eine gute Mannschaft, aber Regionalliga hat auch viele gute Mannschaften. Es ist nicht leicht, ein Spiel zu gewinnen. So.
Ja, in der Liga haut es noch nicht so hin, dafür hat man Heidenheim weggefetzt und ich bin echt gespannt, wenn sie jetzt am Wochenende eine Auslosung zugelost bekommen, ob es dann irgendwie eine Mannschaft ist wie Greuther Fürth oder sowas oder ob es dann doch nichts gegen Greuther Fürth, ich habe nichts gegen die, aber oder ob es dann am Ende vielleicht doch der große FC Bayern oder
Borussia Dortmund. Ich freue mich schon aufs Gesicht von Blanke auf jeden Fall. Wenn der, hoffentlich ist er wieder im Studio, live bei der Auslosung. Ich glaube, da warten alle drauf, wie er diesmal reagiert.
Ja, natürlich.
Nach dem viral gegangenen Moment,
ja.
Der ja auch einfach Wahnsinn war. So.
Ja, ich gehe auch stark davon aus, dass Reporter in Jeddelo, die haben so noch ein Heimspiel vorher, die werden da nach in Goldenen Anker gehen und da dann wahrscheinlich gemeinsam die Auslosung angucken und ich glaube, das werden ganz, ganz gute Bilder. Ich wünsche denen und drücke denen die Daumen, dass sie ein cooles Losziehen.
Richtig großer Gegner wäre klasse. Würden die dann eigentlich, wenn Bayern oder Dortmund kommen will, müssen die dann nach Bremen gehen oder so? Oder wäre Marschweg dann auch noch genug?
Da muss ich mal mit den Kollegen
sprechen,
ob Marschweg dann, aber ja, ist es halt ein begrenztes Ticketkontingent.
Ne? Kannst du auch niemand erzählen. Aber ja, gucken wir mal, wir drücken die Daumen und nächste Woche machen wir, glaube ich, eine ganz coole Sendung dann vor dem Jeddelo-Spiel. Schauen wir mal, wer dann zu Gast ist. Ja, und dann machen wir die Sendung für diese Woche dicht, oder? Hast du noch was auf dem Zettel?
Nö, alles klar.
Alles versprochen. Danke, Carmen.
Danke, Christian.
Und ja, dann hören wir uns nächste Woche. Vielen Dank euch da draußen fürs erneute Einschalten. Bis zum nächsten Mal.